Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Die Länderspielpause ist vorbei. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner aus dem hohen Norden, der wahrscheinlich die ganze Woche schon als Schocktherapie jeden Morgen sich von Jabba Dabba Doo hat wecken lassen. Moin, Ben. Wie heiß bist du auf das Gastspiel in der Allianz Arena?
Moin, Tim. Ja, natürlich freue ich mich. HSV gegen Bayern, absoluter Bundesliga-Klassiker. Und wenn ich die Vorberichterstattung so gesehen habe, dann ist der HSV eigentlich schon vor Tagen komplett abgeschrieben worden. Also man hat dem HSV wirklich jeden Teufel an jede Wand gemalt. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen froh, wenn das Spiel dann vorbei ist, weil einfach diese ganze Berichterstattung mit dem 0:8, mit dem 2:9, das hat man nicht so gerne gelesen und ich fand es auch so ein bisschen einseitig, muss ich sagen. Und jetzt schauen wir mal, auch bei diesem Spiel muss man sagen, das ist ein Satz, der in diesem Podcast schon das eine oder andere Mal gefallen ist, liegt die Wahrheit natürlich auf dem Platz.
Das stimmt. Man muss ja auch gucken, wenn selbst HSV-Legenden wie Raphael van der Vaart sagen, alles unter 5 Toren ist ein gutes Ergebnis, so. Das lässt einem schon bange werden, zusammen mit der Bilanz, die der HSV nun mal hat in der Allianz Arena. Aber das Gute ist, der HSV aus den letzten 10 Jahren Bundesliga hat zumindest spielerisch mit dem HSV jetzt nicht mehr wirklich viel zu tun. Deswegen, und auch von der Erwartungshaltung, warten wir mal ab. Vielleicht beflügelt das ja auch. Aber erstmal, Ben, werfen wir einen Blick zurück, denn ich hatte es eben schon angesprochen, es war Länderspielpause und da waren, anders als wir es in den letzten Jahren gewöhnt sind, einige HSV-Spieler unterwegs, oder?
Ja, genau, 8 an der Zahl, 4 für A-Nationalmannschaften und 4 für Jugendnationalmannschaften. Wir gehen da mal kurz miteinander durch. Einige werden es vielleicht auch verfolgt haben. Der kompakte Überblick folgt jetzt. Wir beginnen bei Miro Muheim. Der war unterwegs mit der Nationalmannschaft der Schweiz für 2 Spiele im Rahmen der WM-Qualifikation. Die Schweiz befindet sich in der europäischen Quali-Gruppe B, gemeinsam mit Schweden, Kosovo und Slowenien. Und gegen die beiden Letztgenannten haben die Eidgenossen jetzt vergangenen Freitag und Montag auch gespielt. Und beim 4:0 gegen den Kosovo, da kam Miro Muheim beim Stand von 4:0 allerdings auch ein Spieler quasi den Sieg noch mit verwaltet. Und beim 3:0 Erfolg der Schweiz über Slowenien, da saß er 90 Minuten auf der Bank. Also eine von 4 Halbzeiten könnte man sagen für Miro Muheim jetzt bei der Nati, wie sie ja in der Schweiz auch wirklich heißt. Wir haben das hier schon mal besprochen. Er ist dort eigentlich auch eher Ergänzungsspieler, was aber bei einer Nationalmannschaft wie der Schweiz auch gar nicht so schlecht ist. Die Schweiz steht derzeit an der Tabellenspitze der Gruppe und hat auch gute Chancen auf die WM-Qualifikation, weil mit Favorit Schweden 0:2 gegen Kosovo verloren hat. Ja, kann man sagen, Miro Muheim als HSVer bei der WM, das ist nach wie vor eine realistische Perspektive. Sein Außenverteidiger-Kollege Georgi Gotschulaischwili, der spielt für die Nationalmannschaft Georgiens. Georgien ist einer Gruppe mit Spanien, der Türkei und Bulgarien und hat nach dem Auftakt in die Qualifikationsrunde zumindest noch Außenseiterchancen. Gegen die Türkei gab es in Überzahl eine knappe 2:3-Niederlage und gegen Bulgarien dann aber einen 3:0-Sieg. Gotschulaischwili hat bei der ganzen Unternehmung eine ziemlich kleine Rolle gespielt. Gegen die Türkei durfte er zum Ende ab der 85. Minute mitmachen. Gegen Bulgarien hat er gar nicht gespielt. Und Georgiens Nationaltrainer, das ist übrigens der ehemalige Bundesliga-Profi Willi Sagnol, wie auch einige wissen werden, der hat in beiden Spielen auf der rechten Verteidigerseite auf einen gewissen Ota Kakabadze gesetzt, der in der ersten Liga Polen spielt. Gotschulaischwili, muss man dazu sagen, ist auch vorher schon Ergänzungsspieler bei Georgien gewesen und deswegen kommen diese Einsatzzeiten auch gar nicht so überraschend. Nicht mal Ergänzungsspieler, muss man sagen, ist Daniel Peretz momentan beim HSV. Er hat den unbeliebten Platz als Nummer 2 zugelost bekommen. Anders ist im Nationaltor Israels, da ist er gesetzt. Und er spielt gerade mit seinen israelischen Fußballkollegen in der europäischen Quali-Gruppe I. Das ist eine von den 6 5-köpfigen Gruppen, in denen die Teilnehmer auch schon ein paar Spiele mehr absolviert haben. Für Peretz und Israel ging es zuletzt gegen die Republik Moldau. Da gab es einen 4:0-Sieg und danach gegen Italien. Vielleicht kurz zur Ausgangslage. Vorher stand Israel in der Tabelle vor Italien. Also Italien hatte 6 Punkte und Israel 9. Und das war eine ziemlich wilde Partie. Also ich kann nur allen empfehlen, sich den Zusammenschnitt vielleicht mal bei YouTube anzuschauen. Wir haben ja auch in der vergangenen Woche sicherlich viel über die deutsche Nationalmannschaft gelesen und gehört. Italien hat auch eine Truppe da zusammen, die für die ein oder andere negative Überraschung gut ist, sage ich mal. Die haben 2:4 noch aus der Hand gegeben, zwischenzeitlich 4:4, haben zwei Eigentore geschossen und dann ja durch ein Tor in der Nachspielzeit haben sie noch gewonnen. Für Perez lief das bitter, also 5 Gegentore und auch das 5. Gegentor, da sieht er den Ball sehr spät. Das war kein besonders schwieriger, schwer zu haltender Schuss. Er ja, hat auch vorher zwei Bälle. Ich sag mal, vielleicht hätte ein guter Torwart die gehalten, hat er nicht parieren können. Für ihn nach dem Spiel zu Null gegen Moldau, glaube ich, auch eher ein ungünstiger Ausgang dieser Länderspielreise. Über Perez, das werden auch einige mitbekommen haben, gab es unter der Woche auch HSV-bezogene News. Er soll von der Nachricht, dass er nicht die Nummer 1 ist, sondern Daniel Heuer Fernandes, zwischenzeitlich so verärgert gewesen sein, dass er sogar darüber nachgedacht hat, die Leihe vom FC Bayern zum HSV vorzeitig abzubrechen. Tim, du hast es sicherlich auch verfolgt. Könntest du solche Gefühle, wenn er sie denn wirklich gehabt hat, könntest du das nachvollziehen?
Nachvollziehen auf jeden Fall. Also, es ist ein junger Spieler und man sagt ja immer, das Wichtigste für junge Spieler, wir haben ja auch hier drüber geredet am Anfang der Saison, als wir auf unsere Jugendspieler geguckt haben und auch letzte Woche über Otto Stange und Joel Agiekum. Das Wichtigste für junge Spieler ist, dass sie spielen. Und er hatte ja unter anderem ein Angebot zum Beispiel von Genua, wo er gesetzt wäre in der Serie A, etablierter Erstligist in Italien zum Beispiel, wo er auch hätte hingehen können, hat sich dann für den HSV entschieden. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was ihm versprochen wurde. Da waren wir beide nicht dabei und da wollen wir auch uns nicht an Spekulationen jetzt beteiligen. Aber Fakt ist, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass der Junge da ein bisschen geknickt ist, ehrlicherweise. Finde es trotzdem drastisch, drüber nachzudenken, über das Abbrechen dieser Leihe. Aber hätte auch das verstanden, wenn er für sich jetzt sagt, das ist jetzt so sein letzter Shot hier gerade, um erstmal wieder Stammtorhüter irgendwo zu werden und danach ist er sonst nur noch eine Bankoption, auch für zukünftige Vereine. Weil er dann zu lange schon raus ist aus dem Tritt wieder. Deswegen, ich hätte es verstanden, oder ich hätte verstanden, dass, oder verstehe, dass er da negativ beeinflusst wurde von. Finde es auch okay, dass ein Eberl, das kann man ja vielleicht auch mit reinholen, sich dazu geäußert hat, jetzt auf der PK. Natürlich auch angesprochen wurde, weil es jetzt gegen den HSV geht. Und finde auch okay, dass ein Eberl, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Bernd, aber ich fand, dass ein Eberl der doch relativ moderat trotzdem reagiert hat, oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Das scheint so seine Art zu sein. Also er hatte ja unter der Woche auch noch andere Gründe, sich moderat zu zeigen. Und
Ja.
ja, doch, er hatte schon geschickt abmoderiert dann irgendwo auch, ohne seinen Spieler da jetzt in die Pfanne zu hauen, was er natürlich nicht tun würde. Ich kann schwer einschätzen, wie die Bayern jetzt damit umgehen. Ich glaube, es wird auch davon abhängen, wie Perez denn jetzt beim HSV noch zum Einsatz kommt oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn er jetzt bis zum Winter gar nicht spielt, dass das eventuell sogar ein realistisches Thema wird, dass er dann die Leihe vorzeitig abbricht. Das hat es immer mal wieder gegeben. Auf der anderen Seite, Manny Polzin wird ihn jetzt nach den Trainingsleistungen beurteilt haben und man muss sagen, es ist auch schwierig bei Perez, denn er hat sich eigentlich auch in den europäischen Top 5 Ligen bisher nicht beweisen können. Bei Bayern hat er nicht Stamm gespielt. Man kennt ihn als israelischen Nationaltorhüter, auch der U21 und eben als Torhüter von Maccabi Tel Aviv. Und so einen richtig fundierten Leistungsnachweis hat man von ihm noch gar nicht. Und deswegen, ja, es ist schwierig für ihn. Und ja, mit Israel, um vielleicht da wieder den Kreis zu schließen, hat er tatsächlich noch Chancen auf die Teilnahme an der WM. Norwegen ist in der Gruppe I jetzt doch relativ deutlicher Favorit auf Platz 1. Die haben ein 11:1 gegen Moldau gezogen. Ein ja, wirklich beeindruckendes Ergebnis und ja, es bleibt abzuwarten, ob Daniel Perez eventuell auch ein Kandidat für die WM ist, dann vielleicht dann aber auch gar nicht mehr als HSV-Spieler. Auch in der Gruppe I, allerdings bei der Qualifikationsrunde des afrikanischen Kontinentalverbands, spielt unser Innenverteidiger Wahmet Omari mit der Nationalmannschaft der Komoren. Die Komoren haben sich, wie sich viele wahrscheinlich schon denken können, nicht die allergrößten Chancen auf eine WM-Teilnahme. Sie sind in ihrer sechsköpfigen Gruppe aber immerhin Dritter hinter dem großen Favoriten Ghana und Madagaskar. Ghana übrigens ohne Randford Königsdörfer, sonst hätte es vielleicht in einer weiteren Quali-Runde zu einem HSV-Duell auf Länderspielebene kommen können. Ja, es liegt daran, dass die Komoren ihr erstes Quali-Spiel bei dieser Länderspielpause mit 2:0 gegen die Zentralafrikanische Republik gewonnen haben. Ihr zweites Spiel haben sie 0:3 gegen Mali verloren. war mit Omari Steinebein spielen in der Startelf, ist da auch gesetzter Stammspieler, was auch nicht so überraschend ist, denn so eine große Auswahl wird der Nationaltrainer dort nicht haben. Ich glaube, dass das insgesamt eine eher erfolgreiche Länderspielpause für Mohamed Omari war. Genau, so viel zu unseren Spielern in den A-Nationalteams. Wir machen kurz noch das Quartett, das für Jugendnationalmannschaften unterwegs war. Da haben wir zum einen Alexander Rossing-Lellisid mit der U19 Norwegens, hat zwei Freundschaftsspiele bestritten, beide gewonnen gegen Dänemark und Schweden. Aboubakar Soumaoro war mit der U20 Frankreichs unterwegs, zwei Freundschaftsspiele, beide gegen Spanien, auch beide gewonnen. Beide sind jeweils zum Einsatz gekommen. Und ja, Pflichtspiele in dem Sinne bei der U21-Qualifikation für die Europameisterschaft haben Luka Vucevic und Fabio Baldé bestritten. Luka Vucevic ist Kapitän der U21 Kroatiens, hat allerdings auch schon einen Einsatz für die A-Nationalmannschaft der Kroaten verzeichnen können und ja, war jetzt beim 1:1 gegen die Türkei über 90 Minuten auf dem Platz. Und Fabio Baldé, das ist sicherlich der besonderste Einsatz gewesen, hat sein erstes Länderspiel für den portugiesischen Fußballverband verzeichnet. Er ist beim 5:0-Erfolg der Portugiesen gegen Aserbaidschan für die letzten 12 Minuten zum Einsatz gekommen. Saß danach beim 0:2, also beim 2:0-Erfolg gegen die Schotten, saß er 19 Minuten auf der Bank. Genau, aber ein besonderes Debüt für Fabio Baldé, denke ich. Wie denkst du darüber, dass er diesen Verbandswechsel vorgenommen hat? Also er hat ja viermal vorher für die U20 gespielt. Kannst du das nachvollziehen? Also ist ja auch ein anspruchsvoller Verband, der portugiesische.
Das stimmt. Auf der anderen Seite ist der portugiesische Verband auch ein Verband, der sehr auf Nachwuchsförderung setzt und auch in die Durchlässigkeit von den Jugendmannschaften in die A-Nationalmannschaft, habe ich das Gefühl, ist in Portugal deutlich höher, als sie es in Deutschland ist, ehrlicherweise. In Deutschland musst du schon als junger Spieler wirklich gut sein, wenn man sich das anguckt. Wir haben, ähnlich wie die Portugiesen, relativ gute U21-Jahrgänge von alle 2 Jahre und davon kommen vielleicht 3 Leute durch. Während du bei Portugal mittlerweile, wenn du die Jahre zurückgehst, wo die in Finals mitgespielt haben, mit ihrer U21, mittlerweile der halbe Kader der portugiesischen A-Nationalmannschaft daraus besteht. Und wenn er die Perspektive in Deutschland nicht gesehen hat, ist das schade, sage ich ehrlich, wie es ist. Ich hätte gerne gesehen, wie der sich weiter in Deutschland entwickelt hätte und hätte ihm auch zugetraut, dass er da weiter die Laufbahn gehen könnte. Aber vielleicht wurde ihm auch von Seiten des DFB signalisiert, es geht nicht mehr viel weiter. Oder die Portugiesen haben ihm die bessere Möglichkeit aufgezeigt, als Jugendspieler da weiter voranzukommen. Der ist nun mal Deutsch-Portugiese. Von denen haben wir jetzt auch einige im Kader, ehrlicherweise. Und wenn es für ihn da besser läuft, kann ich das durchaus nachvollziehen. Wie siehst du das denn?
Ja, ich finde es auch super spannend und ich würde ihm wünschen, dass er sich da eine Weile durchsetzen kann. Ich glaube, dass es dann in der A-Nationalmannschaft, da wird es tough. Also da spielen ganz andere nicht. Allerdings, ja, allein mit diesen Spielern vielleicht mal zu trainieren, zu sehen, was sie so können, da kann man sicherlich sehr viel mitnehmen. Und gerade weil für ihn ja jetzt auch der Bundesliga-Start eher unglücklich gelaufen ist, finde ich, ist es ein Erfolgserlebnis, das man dem Jungen auch auf jeden Fall gönnen sollte.
Wobei, wenn ich da kurz noch zwischenhaken darf, in Deutschland ist es so, du hast relativ viele hochqualitativ gute Außenspieler und Offensivspieler, die sind aber alle sehr jung. Während du in Portugal relativ viele ältere Herren schon hast, die jetzt Ende 20, Anfang 30 sind, wo ich dann vielleicht schon sehe, dass ein Baldé da vielleicht eher die Chance sieht, vielleicht nicht direkt in dem Moment, wo es der U21 rauskommt, aber in 1, 2 Jahren danach vielleicht zumindest im Kader schon mal zu stehen. Anders als in Deutschland, wo du relativ viele Top-Talente im jungen Jahren, wenn du dir Wirtz, Musiala, Bischoff, Gruda und Co. anguckst, Nebel, an denen du dann erstmal vorbei musst, die auch alle erst Anfang 20 sind, da sieht er vielleicht die Chance eher gegeben, in Portugal da in den Kader zu kommen, kann ich mir vorstellen.
Also ich würde es unterschreiben. Und ja, wenn er jetzt bei der U21 Portugals noch ein paar mehr Einsätze sammelt, wieso
Voll.
nicht? Genau. Drei weitere HSVer, die etatmäßig zum Bundesligakader gehören, haben unter der Woche während der Länderspielpause noch ein Pflichtspiel bestritten. Und zwar für die Hamburger U21. Der hat in der Regionalliga Nord unter der Woche beim HSC Hannover gespielt. Das ist ein Aufsteiger in die vierte Liga. Die Spieler, hätte ich vielleicht gleich am Anfang sagen sollen, sind Guilherme Ramos, Silvan Hefti und Immanuel Ferrei. Bei Ferrei, so hat das Mehdi Polzin vorher kommuniziert, war es vor allem der Grund, dass er wieder Spielpraxis sammeln sollte. Wir haben das hier besprochen. Er ist immer wieder angeschlagen gewesen, konnte zuletzt wenig kontinuierliche Spielzeit sammeln. Ja, bei Ramos und Hefti weiß man es nicht genau. Die beiden, das hattest du letzte Woche gesagt, stehen beim HSV eher auf der Liste der Spieler, die möglichst noch gehen sollten, denen man offenbar auch einen Wechsel nahegelegt hat. Ja, sie konnten sich in der Partie, glaube ich, nicht unbedingt für einen neuen Verein empfehlen. Die U21 des HSV hat das Spiel mit 1:4 verloren gegen den Aufsteiger. Das einzige Tor hat Ferrari dann immerhin geschossen. Vielleicht ein kleiner Erfolgsmoment für ihn. Und ja, ein Spiel, in dem sich unsere ja, bisher nicht mal Ergänzungsspieler, die beiden, Ramos und Hefti, die waren ja nicht mal für die Kader nominiert, irgendwie auch nicht so richtig hervortun konnten. Ich weiß, dass du das Spiel sogar angefangen hast, das dann ausgemacht, weil es wahrscheinlich jetzt kein vergnügungssteuerpflichtiges Regionalligaspiel war, oder?
Ja, also ich habe 20 Minuten geguckt und es war halt wirklich so ein Ding, was vor sich hin plätscherte. Und wie, ich kann es ja auch ein bisschen Transparenz in unseren WhatsApp-Chat geben. Ich habe vor dem Spiel erwartet, dass das mit drei Profis eigentlich ein hoher Sieg werden muss. Gegen, bei allem Respekt, ich komme ja selber aus Hannover, vorm HSC Hannover, das ist eigentlich eine Oberligatruppe. So, und sich von der 4:1 am Ende abschießen zu lassen und ersten 20 Minuten sah das auch nicht aus, als ob Ferrari, Ramos und Hefti da jetzt wirklich die große Qualitätssteigerung bringen. Und das war dann schon ein bisschen frustrierend, ehrlicherweise. Und dann dachte ich mir, ich lasse mir von den drei Herrschaften jetzt nicht meinen Tag versauen und habe dann ehrlicherweise umgeschaltet und habe dann was anderes im Fußballbereich geguckt, nämlich Welcome to Wrexham, falls jemand von euch da draußen die Doku kennt, über den Fußballclub da in Wales von Ryan Reynolds und Paul McCartney. Aber wie du schon sagst, es war eine sehr frustrierende Geschichte und ich hatte dann keine Lust weiterzugucken, sage ich ganz offen und ehrlich. Ich gucke wirklich gerne viel vom HSV, auch die Frauen und die Jugendmannschaften, wenn es irgendwie geht, oder die U23 vor allem. Aber das war mir in dem Moment echt zu dröge.
Ja, für die sieht es momentan in der Regionalliga auch nicht so gut so aus, aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass gerade bei diesen Entwicklungsmannschaften auch ja, die Saisonstarts laufen da häufig holprig. Das war in der letzten Saison genauso und die steigern sich dann immer mehr. Bleibt erstmal abzuwarten. Genau, vielleicht so viel zu den HSVern, die jetzt in der Länderspielpause trotzdem ran mussten und die nicht nur trainiert haben, Tim. Und jetzt ja, steht quasi eines der größten Spiele der letzten Jahre auf dem Programm.
Ja, und bevor wir jetzt hier ins Sportliche gehen und so, möchte ich natürlich auch erstmal den Gedanken loswerden. Es ist einfach geil, dass wir solche Spiele wieder haben. Dass wir wieder in München spielen, in einem Pflichtspiel, in einem Ligaspiel, dass wir nach Dortmund fahren oder Dortmund zu uns kommt und so weiter. Das, nach Frankfurt, das ist einfach cool. Nicht so cool ist die Bilanz des HSV in der Allianz Arena, muss man ehrlich sagen, oder generell in München. Bent, erinnerst du dich oder hast du noch lebhafte Erinnerungen an den 31. Spieltag in der Saison 2006, 2007? Das war der 28. April.
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also es muss ja die Zeit gewesen sein, in der habe ich habe immer die NDR-Bundesliga-Show im Radio gehört und habe dann ab 18 Uhr lief das damals, die Sportshow in der ARD geguckt und eigentlich auch jeden Spieltag so begleitet. Aber an das Spiel kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Du wirst es uns gleich sagen.
Das war nämlich das letzte Mal, dass der HSV in München in der Allianz Arena gewinnen konnte. 2:1 am Ende. Ja, vielleicht auch aus meiner Sicht. Erinnerungen habe ich keine. Liegt auch daran, dass das das Jahr war, in dem ich eingeschult wurde. Und selbst daran habe ich kaum Erinnerungen. Also zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht mal ein Schulkind. Und ist auch so die Saison war, wo ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren. Und ich gebe zu, mein Vater, wenn er diese Folge hört, liebe Grüße, Papa, wird jetzt wahrscheinlich herzhaft lachen. Mein Interesse war gestreut, sagen wir es so. Also es war jetzt nicht so, dass ich konstant 34 Spieltage vom Fernseher hing. Und es kann auch gut sein, dass das eins der Spiele war, die ich gar nicht verfolgt habe, so ehrlicherweise. Aber wenn man natürlich drauf guckt, auf dieses Spiel, dann ging Bayern München damals in Führung durch ein Tor von Pizarro und dann schossen Raphael van der Vaart auch wirklich ein schönes Tor. Gab es ein paar Mal jetzt auch in der HSV-Bubble auf Twitter, Instagram und Co. zu sehen. Und Paulo Guerrero, die Tore für den HSV. Und wenn man mal aus HSV-Sicht mal einfach nur auf die Namen guckt, ist das natürlich extrem nostalgisch. Du hast Frank Rost im Tor, Colin Benjamin, Abel Mathaissen in der Innenverteidigung, Atuba auf Linksverteidiger, De Jong und Jarolim auf der Doppelsechs, Demel Surin auf den Außen, Van der Vaart als Zehner vor Ivica Olic. Hast von der Bank dann zum Beispiel noch einen Paulo Guerrero gebracht. Bei den Bayern spielten noch Reuimer, Kai, Claudio Pizarro, Van Bommel, Lahm noch als Linksverteidiger, Demichelis, Lucio und Oliver Kahn stand noch im Tor, Trainer an den Seitenlinien, Ottmar Hitzfeld, Huub Stevens. Bent, das war noch eine ganz andere Zeit Fußball, muss man ehrlich sagen. Da hat sich viel verändert zwischen Hamburg und Bayern, oder?
Ja, absolut. Also ich muss sagen, an das Spiel kann ich mich nicht mehr erinnern, aber in der Saison davor hat der HSV sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel gegen die Bayern gewonnen. Und das Rückspiel, das war so ein Schneespiel. Da hat Nigel de Jong in der 88. Minute das Tor zum 2:1 geschossen, so ist das Spiel dann noch ausgegangen. Und daran habe ich tatsächlich noch so Erinnerungen. Diese Bilder sind ja auch, glaube ich, jetzt in der letzten Woche an der einen oder anderen Ecke nochmal zu sehen gewesen. Und ich finde, solche Spiele zeigen auch nochmal, dass man ja so diese Perspektive des HSV, der sich auf Augenhöhe mit den Bayern bewegt, da muss man nicht bis in die 80er Jahre zurückgehen. Das hat es auch in diesem Jahrhundert tatsächlich schon gegeben. Ja, vielleicht sind das so die Momente, an die man sich auch nochmal erinnern kann und nicht an diese bitteren hohen Niederlagen, die es dann vor dem, ja, vor dem Aufstiegsjahr gab.
Ich wollte gerade sagen, in den letzten 10 Jahren sieht es ein bisschen anders aus. Ich werde es jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Das hat uns, haben uns Sky, Kicker und Co. schon sehr unter die Nase gerieben in den letzten Tagen. So Zahlen wie 15:3 Gegentore oder 50:3 war es, glaube ich, zu drei Gegentore ergibt auch mehr Sinn. Kein einziger Sieg. Das ist schon hart. Die letzten 3 Spiele, glaube ich, in München haben wir kein einziges Tor geschossen. Aber es kann nur besser werden. Das ist das Schöne. Nach dieser Bilanz kann es eigentlich nur besser werden. Also ich hoffe, dass ich diesen Satz in der nächsten Folge nicht bereue. Wir gehen wieder ganz normal durch, wie wir es auch bei Pauli und Gladbach gemacht haben. Gucken erstmal auf Zu- und Abgänge. Zugänge bei den Bayern natürlich steht über allem Luis Diaz. Gekommen für Sockelablöse 70 Millionen plus Boni. Nicholas Jackson am Deadline Day noch klar gemacht für eine Leihgebühr von insgesamt 16,5 Millionen, wo wir aber alle dank Uli Hoeneß wissen, es sind nur 13,5 Millionen, weil der Berater und sein Spieler ja auch noch was bezahlen. Tom Bischoff wurde ablösefrei aus Hoffenheim geholt, Jonathan Tah, Ex-HSV-Spieler, ablösefrei aus Leverkusen, was schade war für den HSV, weil so haben wir keine Ablöse mehr mitkassiert. Gegangen auf der anderen Seite ist Mathys Tel endgültig zu den Tottenham Hotspur, auch der teuerste Abgang für 35 Millionen. Leroy Sané ist ablösefrei nach Galatasaray gewechselt zur absoluten Weltmannschaft und zum künftigen Champions League-Sieger. Liebe Grüße an Abdu an der Stelle aus der Insta-Bubble. Kingsley Coman ist für 25 Millionen über die saudi-arabische Pipeline ins Emirat gewechselt für 25 Millionen Euro. João Palhinha ist wieder in Tottenham oder in England. Ausgeliehen nur, aber kann auch wechseln. Und Paul Wanner, der ja auch beim HSV ein Kandidat war während der Transferperiode, ist für insgesamt 15 Millionen zur PSV Eindhoven gegangen. Da haben die Bayern, muss man fairerweise dazu sagen, aber allerdings eine Rückkaufoption. So, schauen wir auf die Tabellensituation. Da wird man, glaube ich, sagen, ob das Spiel jetzt am dritten Spieltag stattfindet oder am, keine Ahnung, 23. Es könnte genauso sein von den Tabellenplätzen. Der FC Bayern thront vom Platz 1, 6 Punkte, 9:2 Tore. Der HSV wiederum steht mit einem Punkt auf Platz 15, mit 0:2 Toren. Profitiert gerade punktetechnisch so ein bisschen davon, dass andere Vereine, liebe Grüße nach Bremen zum Beispiel, da doch deutlich schlechter sind. Verletzte. Bei den Bayern die drei Langzeitverletzten, Musiala, Ito und Davis. Hinzu kommt Tom Bischoff, der wahrscheinlich nicht fit wird für das Spiel gegen den HSV. Beim HSV Bakary Yatta, aber der wäre sowieso keine Kaderoption gewesen. Und man hat Jordan Torunariga und Yusuf Paulsen mit Fragezeichen, die im Training nicht so wirklich vorhanden waren die letzten Tage. Also auch da muss man gucken, ob die für einen Einsatz bereit sind, ob die für eine Startelf bereit sind und wenn sie überhaupt spielen, wie lange spielen sie und werden sie eingewechselt oder nicht. Wenn man auf den Platz gucken, beim Bayern München, da muss man sagen, erstmal Trainer, auch ein alter HSV-Bekannter natürlich, Vincent Kompany, oder Vincent Kompany, wenn man es Französisch aussprechen möchte. Jahrelang beim HSV, oder 2, 3 Jahre beim HSV gewesen? 2, zeigt mir Ben gerade, genau. Genau, ist jetzt seit einem Jahr Trainer bei Bayern München, letztes Jahr deutscher Meister mit den Bayern geworden, aber in der Champions League und im Pokal nicht so weit gekommen, wie man sich das wahrscheinlich vorgestellt hatte. Bayern München spielt unter Kompany in einem 4-2-3-1, erstmal statisch, wenn man sich es anguckt, das sich natürlich dann aber wie bei allen anderen Formationen auch verschiebt. Tor ist immer noch Manuel Neuer, der immer noch kein Stück schlechter geworden ist mit dem Alter, muss man ehrlich sagen. Außenverteidiger aktuell Konrad Leiber und Josef Stanisic, auch aufgrund der Verletzungssituation, eine Innenverteidigung mit Jonathan Tah und Upamecano. Davor in den letzten Spielen immer die Doppel-Sechs aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Da vorne Dreierreihe Luis Diaz, Mike Olise und Serge Gnabry, die aber auch immer wieder die Position tauschen. Und über allem natürlich thront Mr. Harry Kane vorne im Sturm. Von der Bank können da noch Spieler kommen wie ein Min-Jae Kim, ein Rafael Guerrero, ein Sacha Boey, Alexander Pavlovic, Lennart Kahl, ein großes Talent. Nicholas Jackson jetzt natürlich. Also die Bayern können auf jeden Fall auch nachlegen von der Bank. Wie gesagt, wird zur Spielweise der Bayern. Sie spielen in einem 4-2-3-1, bauen oft auf in einem 2-3er-Aufbau, wo Kimmich aber auch öfter mal in die Innenverteidigung abkippt und es dann mit Goretzka eher ein 3-1er-Aufbau wird. Das sorgt dafür, dass Bayern im Aufbau einfach sehr stabil steht und deutlich mehr Optionen hat. Kimmich ist ein gutes Stichwort, über den geht sehr viel und der fällt vor allem auch viel auf durch diagonale Verlagerungen immer wieder auf die Außen, die auch echt wehtun können den Gegnern. Die Außenstürmer, wie zum Beispiel Luis Diaz, halten oft die Breite im Ballbesitz. Stanisic und Leimer rücken mehr invers, nennt sich man sich das ja heutzutage ein. Also rücken mehr in die Mitte des Feldes vor als Außenverteidiger. Und Olise ist auch so ein bisschen das Gegenstück zu Diaz. Der bleibt nämlich nicht auf Außen, sondern drückt auch gerne mal in Mitte rein, weil er auch wirklich beidfüßig da seine Stärken hat. Mit Gnabry und Goretzka hast du eine Rotation fürs offensive Mittelfeld. Harry Kane, das haben viele von euch vielleicht schon mal gehört, lässt sich auch gerne mal fallen und schafft so Räume und kann im Aufbau helfen. Aber auch im tiefen Aufbau, im langen Aufbau sind die Bayern leider echt stark. Manuel Neuer hier vor allem auch ein Stichwort, der wirklich, wenn er wenig Druck kriegt, sehr präzise lange Bälle spielen kann. Also da werden wir vielleicht auch ein paar von sehen. Gegen den Ball verteidigt Bayern oft Mann gegen Mann über das ganze Feld. Da muss man halt gucken, ob hier vielleicht eine Möglichkeit liegt für den HSV. Eine andere Möglichkeit liegt auch daran, dass die Bayern sogenannte Übergabemomente haben für zwischen den Spielern dadurch, wo Bayern die Zuordnung so ein bisschen ändert und Goretzka zum Beispiel Spieler übernimmt aus der Offensive und so oder Goretzka Spieler übergibt in die Defensive und da muss man dann halt auch gucken, vielleicht liegt hier auch eine Chance für den HSV. Das ist eine gute Überleitung, denn ich habe ein paar Chancen für den HSV rausgearbeitet, um ein bisschen Hoffnung zu machen, dass es vielleicht nicht 0 zu 7 endet am Ende des Tages oder höher. Weil Bayern gerade dieses 1 zu 1 oft gegen den ganzen Platz verteidigt, entstehen automatisch Lücken. Und da muss man gucken, ob der HSV in der Lage ist, qualitativ durch geschickte Laufwege diese Übergabemomente zu provozieren und dann vielleicht das zu nutzen. Wie kann man das vielleicht schaffen aus Sicht des HSV, indem man zum Beispiel die linke Seite mit Dompe, Muheim und Co. überlädt und dadurch Räume freizieht auf der anderen Seite. Das könnte natürlich funktionieren. Man kann diese Übergabemomente aber auch anders stören, gerade Kane, Goretzka oder Kimmich. Wenn die abkippen, entsteht gerade in der Zentrale kurzzeitig vielleicht ein bisschen Unordnung. Wenn der HSV es schafft, hier einen schnellen Ballbesitz zu holen und durchs Zentrum zu spielen, dann kann das vielleicht zu vielversprechenden Kontern führen. Konter sind ein gutes Stichwort, weil dadurch, dass die Außenverteidiger, weil Bayern einfach eine klassische Ballbesitzmannschaft ist, so hochschieben, eröffnen sich dahinter natürlich Räume, die man dann mit langen Pässen bespielen muss. Durch auf die schnellen Spieler Königsdörfer werden wir da, denke ich mal, auch viel sehen, dass der anstelle von Vieira auf die rechte Seite abrutscht und dann du mit Dompe und Königsdörfer deine zwei Spieler für die langen Optionen vielleicht sogar durch Vieira hast, wenn der HSV im Ballbesitz ist. Ich meine, Merlin Polzin hat ja schon angekündigt, dass der HSV nicht einfach nur Angsthasenfußball spielen wird und hoffen wird, die Null zu halten. Deswegen mal schauen, wie da der Plan ist. Und so die letzten Sachen, so sind zwei Punkte, aber die vielleicht so ein bisschen zusammengehören. Einmal die physische Intensität, die der HSV einfach bringen muss mit Capaldo, Remberg und Co. im Mittelfeld, auch mit Sambi Lokonga. Da muss man mit Aggressivität und Laufstärke gegen die Sechser von Bayern gegenhalten und die unter Druck setzen. Gerade Kimmich ist das Herzstück dieser Mannschaft. Über ihn läuft extrem viel. Und wenn man gezielt Kimmich vielleicht pressen könnte, was schwierig wird, weil Kimmich ein extrem hart zu pressender Spieler ist, allein auch schon wegen seiner Qualität. Aber wenn das irgendwie gelingen sollte, dann könnte der Aufbau der Bayern ins Stocken geraten, was dem HSV vielleicht für Gegenstöße helfen könnte. So, jetzt habe ich euch aufgebaut. Jetzt komme ich um die Ecke damit, wieso es vielleicht doch ein 7-0 wird. Bayerns Flexibilität im Aufbau ist erstmal die erste Sache, die man hier nennen muss. Dadurch, dass Kimmich immer wieder als Sechser abkippt und du diese variablen Außenverteidiger-Flügelspieler hast, schafft es Bayern halt immer wieder, Überzahlsituationen zu schaffen. Und der HSV könnte dadurch Schwierigkeiten bekommen, wenn er versucht, Pressing aufzubauen, weil Bayern in der Lage ist, noch besser als St. Pauli das war, gegen uns einfach durchs Mittelfeld easy, quick and dirty da durchzuspielen. Da muss man echt so ein bisschen die Augen drauf offen halten. Dann natürlich die individuelle Qualität in der Bayern-Offensive, die muss man hier einfach als Faktor nennen. Diese Rotation zwischen Gnabry, Goretzka, Olise, Diaz, Harry Kane, das ist einfach schwer zu verteidigen. Und das daraus zu gehen und zu hoffen, dass man die Null hält gegen Bayern, ist eigentlich utopisch. Die werden zu Torchancen kommen, zu einigen und wahrscheinlich auch zu Toren. beim HSV muss eigentlich ein perfekter Tag in der Defensive sein. Die Zuordnung muss perfekt passen. Wenn das nicht steht, entstehen sofort Lücken. Und wenn eine Mannschaft in dieser Liga die sofort ausnutzen wird, eiskalt, dann sind es nun mal die Bayern. Drei Punkte habe ich noch. Das sind einmal natürlich auch diese langen Bälle von Manuel Neuer, mit denen sie einfach in der Lage sind, das Pressing zu überspielen, direkt auf Gnabry, Olise und Co. spielen können, was dem HSV natürlich in seiner Ordnung gegen den Ball dann stören wird. Und der FC Bayern nutzt diese mannorientierte Defensivarbeit natürlich auch irgendwo als Falle. Der HSV kann zwar diese Übergangsmomente vielleicht gut ausnutzen, aber wenn die Abstände dadurch im eigenen Spiel zu groß werden, dann frisst Bayerns aggressive Mannorientierung den HSV eher auf, muss man sagen. Und das ist besonders riskant, wenn der HSV sich leichtfertige Ballverluste im Aufbau erlaubt. I'm looking at you, Jordan Torunariga, falls er spielen sollte. Da ist Bayern halt auch in der Lage, das sofort zu bestrafen. Also du musst halt wirklich ein perfektes Spiel abliefern, machen wir uns nichts vor. Und das ist natürlich auch trotzdem, muss man sagen, auch wenn die HSV-Neuzugänge vielleicht eine neue Qualität reinbringen, sind einige Spieler noch nicht bei 100%, die Automatismen fehlen, die Kondition ist noch nicht da. Also es ist der schlechtmöglichste Zeitpunkt, um nach München zu fahren, ehrlicherweise. Deswegen, es gibt irgendwo einen Perfect Storm, aber da muss wirklich alles zusammenlaufen, dass der erreicht wird. Oder wie siehst du das, Bent?
Ja, also mir fehlt auch so ein bisschen die Fantasie, wie das was anderes als eine deutliche Niederlage werden soll. Gerade auch so mit Blick auf das Pauli-Spiel. Das Einzige, was vielleicht für den HSV spricht, dass der HSV einfach der Verein für so geisteskranke Geschichten ist. Ne? Also überall, wo der HSV auftaucht, da passieren irgendwie merkwürdige Dinge. Und vielleicht ist das so das Einzige, was so ein bisschen Hoffnung macht, so auf eine ganz irrationale Art und Weise. Und ansonsten ist dem, was du gesagt hast, glaube ich, auch nichts hinzuzufügen. Bisher hat die Defensivleistung einfach nicht das hergegeben, was du bräuchtest, um gegen Bayern zu bestehen. Und ich glaube, dass die Mannschaft bei sich selbst innerhalb kürzester Zeit Tugenden entdecken müsste, die wir jetzt noch nicht gesehen haben. Also,
Dann kommen wir doch mal zu der Mannschaft, die genau diese Tugenden entdecken soll, denn wir tippen jetzt wieder die Aufstellung. Bent, ich würde vorschlagen, wir gehen zusammen Position für Position durch.
Ja,
und
gerne.
Jeder sagt, welchen Spieler er hat. Ich würde sagen, wir fangen im Tor an. Ich glaube, Tor können wir fast überspringen, oder? Wir haben beide Heuer Fernandes. Wir rechnen nicht damit, dass die Worte von Max Eberl dafür sorgen, dass Daniel Perez jetzt spielen wird, oder?
Nee, ich glaube, das würde auch ganz merkwürdige Diskussionen lostreten. Also Ferro wird spielen.
Wen siehst du auf Rechtsverteidiger in Abwesenheit von Guşulay-Schwili?
Es ist unglaublich, dass ich das jetzt sage, aber William Mekel-Bransis.
Ja, egal wie sehr man sich darauf freut oder auch nicht freut, vielleicht als HSVer, die Alternativen fehlen halt auch irgendwo ein bisschen, ehrlicherweise, auf der Schiene. Man könnte Argumente finden, einen Bakary Yatta dahinzustellen, gerade wegen seinem Tempo und seiner Arbeit gegen den Ball. Aber das sehe ich jetzt nicht, dass der von aussortiert zum vielleicht schwersten Gegner des Jahres auf einmal der rechte Außenverteidiger wird.
Das wäre wieder eine dieser kranken HSV-Geschichten, wenn der da auftaucht am Samstag.
Ja, aber es könnte auch eine kranke HSV-Geschichte in die andere Seite sein. Das muss man natürlich auch sagen. Der HSV ist in beide Richtungen für kranke Geschichten leider immer gut gewesen. Ne?
Und Yatta ist ja auch eine Überraschung für alle Spieler auf dem Platz. Also da sind die Mitspieler ja mit inbegriffen.
Das stimmt. Wollen wir die Innenverteidigung in eins zusammen durchgehen, weil es ja eine zusammenhängende Dreierkette ist? Wen siehst du in der Innenverteidigung?
Moin, an dieser Stelle ein kurzer Disclaimer aus dem Schnitt. Als wir die Folge aufgenommen haben, war noch nicht klar, dass Jordan Torunariga das Spiel gegen die Bayern verletzungsbedingt verpassen wird. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß beim Hören der Folge.
Omari, Vuskovic und Torunariga.
Ich sag auch Omari und Vuskovic. Ich glaube, ich beiß auf die Gerüchte, ich glaube Torunariga wird nicht fit und dann ist der einzige andere linksfüßige Innenverteidiger im Kader Abubakar Sumahoro. Deswegen habe ich den hier jetzt aufgestellt.
Ja, also das würde ich auch gut finden, wenn er spielt. Ich habe jetzt Torunariga auch nicht gewählt, weil das meine Wunschlösung wäre, sondern weil ich glaube, dass das die, also das dafür würde Paul Ziehen sich entscheiden, warum auch immer. Aber also Sumahoro würde ich super gerne da mal sehen.
Also gebe ich dir voll recht. Aber ich gebe dir auch recht, wenn Torunariga fit ist, wird er spielen. Ich glaube einfach, dass er nicht fit genug ist. Von 2 Tagen jetzt nicht wirklich trainiert. Glaube ich nicht, dass der fit ist für die Startelf. Dann kommen wir während ich hier gerade, wenn mein Chromi gerade Faxen macht. Sorry dafür, kurz abgelenkt gewesen. Zur Linksverteidigerposition. Wen hast du da, Bent?
Miro Muheim.
Ja, kurz, knapp, so kann man es auch machen. Dann gehen wir doch gleich weiter, so hab ich übrigens auch. Gehen wir zum zentralen Mittelfeld. Wer macht's,
Ja,
Bent?
sag du ruhig mal.
Ich hätte hier gern schon Sambi Lokonga aufgestellt. Nach der Pressekonferenz bin ich mir nicht sicher, ob Sambi Lokonga direkt von Anfang an spielt, weil das klang bei Polzin so, als würde der noch ein bisschen Zeit brauchen im Vergleich zu Vieira. Deswegen bin ich hier mit dem Zentrale gegangen, die letzten Mal auch schon gespielt hat. Das ist für mich Capaldo und Remberg.
Habe ich auch.
Sehr gut. Dann machen wir doch die Dreierreihe zusammen in eins durch. Wen hast du da?
Vera Königsdörfer von Dompe.
Sticht, habe ich auch so. Bent.
Obwohl ich hier auch wieder dazu sagen muss, Königsdörfer ist nicht meine Wunschlösung, aber ich glaube, es ist die Lösung, für die sich Polzin entscheiden wird. Und Tim Ottenberg weiß, warum es vielleicht doch die richtige Lösung ist.
Ja, also ich verstehe, dass Königsdörfer negativ gesehen wird. Ich sehe auch, dass es bis jetzt noch nicht reicht. Aber die Parallele für mich, wie Bayern gegen den Ball spielt, zu wie Magdeburg letztes Jahr gegen den Ball gespielt hat, die sehe ich ein bisschen in natürlich einer höheren Qualität bei Bayern, aber vom spielerischen Ansatz her. Und da hat Königsdörfer sein bestes Spiel, da sind wir uns, glaube ich, einig, in der letzten Saison gemacht, auf der 9. Also warum nicht? Und du musst Bayern irgendwie hoch anlaufen, du musst pressen, du musst mit Geschwindigkeit dagegen anlaufen, gerade in der ersten Reihe. Die stressen und da sehe ich die Qualitäten von einem Königsdörfer deutlich besser gegeben als bei einem Yusuf Paulsen, gerade auch bei einem unfitten Yusuf Paulsen, muss man leider sagen. Gut, Bent. Wie geht's aus? Was tippst du?
Ich tippe jetzt mal so ein moderates 0-3, also 3-0 für Bayern.
Ja, bist du noch optimistischer als ich? Also von der Differenz sind wir gleich. Ich sage, es wird ein 4-1 für Bayern München. Ich sage, wir schießen unser erstes Bundesligator. Mal angenommen, es geht jetzt 0-3 oder 4-1 oder vielleicht auch knapper aus. Wäre das gut für den HSV oder wäre das vielleicht sogar besser, den bitteren Reality-Check 2.0 nach St. Pauli zu bekommen und fett auf den Sack zu kriegen hier 5, 6, 7, 0?
Also ich muss sagen, und ich glaube, das geht auch gerade so ein bisschen unter, nach dem Bayern-Spiel geht die Saison ja weiter. Und da wartet dann an dem Samstag darauf der erste FC Heidenheim im Volkspark auf den HSV. Das ist ein Spiel, das ist schon wichtig. Da muss der HSV punkten im Gegensatz zum Spiel gegen die Bayern jetzt. Und ich weiß es nicht so genau. Also ich könnte mir vorstellen, wenn der HSV sich jetzt gegen Bayern vielleicht doch ganz ordentlich verkauft und vielleicht, wie du gesagt hast, 1 zu 4 oder nur 0 zu 3 verliert, dass man dann anfängt zu sagen, ah, war ja alles nicht so schlimm und vielleicht auch mit einer vielleicht falschen Sicherheit aus diesem Spiel wieder rausgeht, obwohl es dann natürlich trotzdem auch eine Niederlage war und da vielleicht nicht mit der Spannung in das Heidenheim-Spiel geht, die es vielleicht bräuchte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, also ich glaube, es ist schon jetzt dann doch auch ein Spiel, bei dem es auch den ersten Sieg vielleicht mal geben müsste. Und ich weiß es nicht. Also ich verliere lieber 0 zu 8 gegen Bayern und gewinne dann am nächsten Wochenende gegen Heidenheim, als 1 zu 2 gegen Bayern und dann gegen Heidenheim vielleicht eventuell auch zu verlieren. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Also ich glaube, dass uns ein Reality-Check vielleicht ein bisschen besser tut. Die Höhe natürlich bitte nicht so hoch, aber dass wir einfach in der Realität ankommen müssen, oder? Also ich glaube, so kann man es beschreiben und dann nehme ich am Ende lieber das 5-0 gewinne, wie du schon sagst, 2-1 gegen Heidenheim in der nächsten Woche mit einem Kampfspiel, als 1-0 zu verlieren nachher in München und alle sagen davon, wie geil wir sind und reden uns wieder hoch und dann verlieren wir nachher 2-1 gegen Heidenheim. Also
Ja,
ich schließe
absolut.
mich dir voll an. Dann starten wir eine neue Rubrik und wie die neue Rubrik heißt, das hört ihr jetzt in diesem Jingle.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
So, ihr habt's gehört. Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen? Ist unsere neue Rubrik. Wir dachten uns, wir wollen den HSV-Frauen, dadurch, dass sie ja auch Bundesliga spielen, die Bühne auch geben, die sie verdienen und haben überlegt, wie wir das machen können und haben einfach entschieden, dass den Spot, den in den letzten Wochen der Kadercheck hatte, jetzt die HSV-Frauen kriegen. Immer am Ende der Woche wird einer von uns so ein bisschen was sagen. Vielleicht reden wir auch mal zusammen über eine Frage zu den HSV-Frauen. In dem Fall war ich von uns beiden der, der Zeit hatte, das Spiel live zu gucken. Bent, du hast aber immerhin den Zusammenschnitt Gott sei Dank sehen können. Am Ende steht am ersten Spieltag ein 3:3 Unentschieden nach zwischenzeitlichen 1:3 gegen die früheren Serienmeisterinnen aus Wolfsburg, was ein grandioses Ergebnis zum Einstand ist für den HSV. Die Tore für den HSV erzielten Sophie Hildebrand in der ersten Halbzeit in der 31. Minute, Melanie Brunthaler in der 81., die man aus Österreich geholt hat vor der Saison, sehr schönes Tor, und ein Freistoß von Svea Stolt landete in der 90. plus 7 auf kuriose Weise im Tor. Eine Freistoßflanke, die vom Pfosten VfL-Keeperin Stine Johannes an den Körper prallt und von da hinter die Linie. Ist aber nicht 100% auflösbar, von daher ein bisschen streitbar, weil es gibt keine Torlinientechnik, kein VAR bei den Frauen. An sich gut für den HSV, aber Ben, vielleicht nochmal kurz das Thema anschneiden. Eigentlich muss man jetzt hier wieder die Diskussion aufwerfen, braucht es das im Frauenfußball jetzt eigentlich mittlerweile auch, wenn wir von Professionalisierung reden, also Torlinientechnik, VAR und so weiter.
Ja, der Wolfsburger Trainer, der Stefan Lerch, hat das ja danach, er hat das danach angesprochen, er hat gesagt, dass er sich das eigentlich wünschen würde, dass es zumindest eine Torlinientechnik im Frauenfußball auch gibt, die es nicht gibt. Mhm. Und die bei der Aufklärung, ob das jetzt ein Tor war oder nicht, sicherlich geholfen hätte. Jetzt in den Zusammenschnitten war es auch nicht hundertprozentig zu klären. Torlinientechnik, VAR im Frauenfußball, warum ist das vielleicht schwierig? Anders als bei den Männern finden bei den Frauen nicht immer alle Heimspiele am selben Austragungsort statt. Bei Spielen, bei denen zu erwarten ist, dass mehr Zuschauer kommen, da spielen auch die Frauenteams von Bundesligisten gerne mal in Stadien. Andere Spiele finden dafür in Anführungszeichen nur auf Nebenplätzen am Trainingsareal teil, und da kann man das mit der Technik natürlich wesentlich schwieriger verbauen. Ist eine Frage, die dann auch für diese Saison, weil es der erste Spieltag sicherlich auch gegessen ist, das wird nicht während der Saison eingeführt werden, es ist erst für die nächste Saison was. Man muss sagen, so ein Phantomtor in Anführungszeichen, das gab es auch schon mal in der letzten Saison, das war auch ein 3:3 gegen Werder Bremen, und ja, wer hat das Tor gemacht? Alexandra Popp für den VfL Wolfsburg, und da war sozusagen Wolfsburg der Club, der davon profitiert hat, dass es eben diese Torlinientechnik nicht gegeben hat, vermeintlich profitiert hat. Auch damals konnte es nicht hundertprozentig aufgelöst werden. Und ja, ich weiß nicht, wie siehst du es? Also vielleicht spielen die Kosten auch eine Rolle. Muss relativ teuer sein.
Ich denke, es ist ein Kostenfaktor, und es ist vor allem das, was du gesagt hast. Auch gerade diese kleinen Stadien, wenn wir jetzt denken an Leipzig, an Bayern, die in diesen Jugendstadien spielen, wo auch einfach die Voraussetzungen, was Kameras und Co. betrifft, einfach auch nicht gegeben ist, ehrlicherweise. Im Volksparkstadion kannst du es ja machen, weil du die meisten Kameras eh installiert hast, nur von den Herrenspielen. Aber bei Frauenspielen kannst du es nicht machen. Und B, natürlich ist es eine Kostenfrage, weil du deutlich mehr Kameras auch anschaffen musst oder mieten musst. Du brauchst ja die Leute dahinter, die bedienen, so auch fürs Fernsehen. Und deswegen ähnlicher Grund, warum, ich glaube, man kann es gut vergleichen mit der dritten Liga bei den Herren, warum es das da auch nicht gibt, obwohl die dritte Liga ja auch einige große Vereine hat. Einfach weil die Differenz zwischen den Vereinen viel zu groß ist. Ich glaube, damit lässt sich zusammenfassen. Und ich sage auch ehrlich, in Bezug auf Wolfsburg, manchmal bist du halt der Hund und manchmal bist du halt der Baum. Ne? Manchmal hilft es dir, manchmal hilft es dir nicht. Deswegen, für uns war es jetzt gut. Vielleicht kann man noch kurz sagen, zum Spiel, der HSV hat gespielt wie ein Aufsteiger gegen Topfavorit. 7:14 Tore, 30-70% Ballbesitz, 0-9 Ecken. Aber unterm Strich, verdienter Punkt, würde ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen mit Fanbrille. Erfolgreicher Einstand für die neue Trainerin Lise Branschau für den HSV. Und besonders schön, 11.934 Zuschauer, was ein extrem guter Einstand ist für die Frauen im Volkspark, weil der normale Schnitt der Liga liegt zwischen 4.000 und 5.000. Also das ist natürlich schon extrem beeindruckend. Wer jetzt sagt, boah, ich habe jetzt Bock, die HSV-Frauen mehr zu verfolgen, macht es gerne, macht es unbedingt. Nächstes Mal habt ihr die Möglichkeit, jetzt erstmal am Samstag bei einem Auswärtsspiel, 14 Uhr in Essen bei der SGS. Anschluss ist um 14 Uhr, also kann man auch noch schön vor den HSV-Herren gucken oder als Second Screen zur Bundesliga-Konferenz. Ich glaube, damit, Ben, können wir diese Woche relativ zumachen, oder? Hast du noch was
auf der Seele? Absolut. Nee.
Gut. Sehr gut, dann würde ich sagen, wir schalten alle am Wochenende ein, treffen uns hier nächste Woche wieder und reden darüber und drücken einfach alle die Daumen, dass wir das gut über die Bühne kriegen in München und genießen auch alle mal so ein bisschen, dass wir so ein Spiel mal wieder haben, ehrlicherweise. Weil das haben wir uns auch irgendwo verdient, das hat Polzin ja auch so auf der PK gesagt. Wir genießen das und machen uns da einen schönen Samstag und schauen, egal wie es ausgeht, das wichtige Spiel kommt eine Woche danach gegen Heidenheim. Ich glaube, damit kann man es zusammenfassen. Dann würde ich sagen, Ben, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut. Ciao.
Macht's gut.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.